ARD.
SWR Kultur. Essay.
Vorab einige Motti. Der Regen wird kommen zu seiner Zeit. Man kann ihn nicht erzwingen, sondern muss darauf warten. I Ching. Man muss nicht suchen, man muss warten. Koro. Warten macht unmoralisch. Nietzsche. Du sitzt da und willst nur warten, warten, bis es nichts mehr zu warten gibt. Georges Perec. Die Gefahr ist noch fern, man wartet noch auf weiter Ebene. I Ching. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Das Fritz Hamann-Lied. Wer nur warten kann, dem glückt noch alles. Rabelais. Aber ihr habt zum Warten nicht Inhalt genug in euch und selbst zur Faulheit nicht. Friedrich Nietzsche, Zarathustra.
Beginnen wir mit der einfachsten und schwierigsten Frage zugleich. Warum haben wir das Thema gewählt, ausgerechnet warten? Es ist ja so, dass wir einen Großteil unserer Lebenszeit mit Warten verbringen. Wir warten in Bahnen, in Taxis, wir warten auf Ämtern, wir warten in Arztpraxen, wir warten eigentlich überall. Und obwohl wir so viel Zeit mit dem Warten verbringen, redet eigentlich niemand über das Warten. Und dieses Schweigen, das wäre vielleicht unsere erste These, hat wiederum selbst mit der Natur des Wartens zu tun. Das Warten hat nämlich keine eigene Qualität oder man könnte auch sagen, dem Warten wird keine eigene Qualität zugesprochen, die in irgendeiner Weise berichtenswert wäre. Warten ist kein Ereignis, ist kein Erlebnis und wenn ein Erlebnis eintritt oder ein Ereignis, dann ist es eben mit dem Warten auch schon wieder vorbei, denn dann ist ja das Ereignis schon geschehen, auf das gewartet wurde. Das Warten ist also leer, es ist sowas wie eine Interimszeit, ein großes Zwischen, weil es seinen Sinn nur durch etwas bekommt, das nicht in ihm selbst liegt. Und das ist das Ziel des Wartens. Der Sinn des Wartens ist also, das Warten zu beenden. Wir warten letztlich nur, um bald nicht mehr warten zu müssen.
In einer Studie von 1984 über das Warten in Berliner Behörden habe ich einmal gelesen, dass 1984 in Berliner Behörden 40.000 Stunden gewartet worden ist. 6 Tage wartet man durchschnittlich im Jahr am Rechner. Man wartet auf der Autobahn, wie du gesagt hast, auf der Post. Manche Menschen warten im Gefängnis, manche Menschen warten auf eine Niere. Kurz, warten umgibt uns überall. Warten ist eine Alltagspraxis. Manche sagen auch, warten ist ein Alltagsphänomen. Und an diesen Worten versteht man sofort, worin die Problematik dieses Themas liegt. Denn Alltagspraxis ist eigentlich das Warten nicht, weil es gar keine Praxis ist. Praxis kommt von Pratein griechisch und heißt tun oder arbeiten oder werken. Und all das tut ja nun das Warten gerade nicht. Das Warten ist das Gegenteil einer Praxis. In dem Sinne ist es eine Alltags-Nicht-Praxis und es ist auch kein Alltagsphänomen. Aber es ist mit unserer täglichen Erfahrung verknüpft. Und in meiner Perspektive würde ich erst mal sagen, verknüpft insofern, als jemand, der wartet, zum Warten gezwungen wird. Wir vollziehen das Warten nicht, wir erleiden das Warten, zumindest in den meisten Fällen. Und das heißt, wir können in derselben Zeit nichts anderes tun, als eben dieses Warten. Warten ist ein Loch in der Produktivität, ein Loch in meinen alltäglichen Vorrichtungen, ein Loch in meinen Konzepten und fällt genau deshalb aus meiner Reflexion heraus, weil sozusagen durch dieses Leck meine Richtung, meine Intention auf das, was ich da tue, gerade blockiert wird. Ich begebe mich in eine Situation, die ich nicht bestimmen kann, es sei denn, ich stehe auf und gehe. Das heißt, und da stimme ich mit dir überein, das Warten ist eine Tätigkeit, die sich eigentlich selber erstens nicht sieht und zweitens sich selber auch gar nicht will. Das Warten will in der Regel nur, das hast du gesagt, dass das Warten aufhört. Es will nicht etwa wie das Gehen oder wie das Arbeiten oder wie das Einkaufen, das immer mit Sorge und mit sich Besorgen zu tun hat, sich selbst als eine Tätigkeit, sondern es will genau, dass es aufhört.
Und trotz dieser ganzen Leere und Negativität, obwohl das Warten so viel nicht ist und so wenig ist, kann man das natürlich in sich differenzieren. Es gibt, wenn man grob beginnt, das Abwarten und das Erwarten. Das Abwarten ist das, was in dieser Zweiteilung eher negativ ist. Es ist nämlich sowas wie eine Zerdehnung einer leeren Gegenwart, die nicht enden will. Ich ersehne immer, dass sie endet, aber sie dehnt sich unglaublich aus. Wir wissen alle, dass im Warten die Zeit lang wird und das Abwarten steht für diese Dehnung der Zeit. Dann gibt es aber noch das Erwarten. Das Erwarten richtet sich auf das Ende des Wartens aus, auf das Ziel des Wartens, auf das Ereignis, das kommen wird. Und im Erwarten steckt natürlich auch ein gewisser positiver Aspekt des Wartens, etwas Adventisches. Also ich kann mich auf etwas freuen, was kommt. Und diese Wartezeit ist dann auch selber eine freudige, weil sie ja hinführt auf ein Ereignis, auf das ich mich freue. Im Erwarten und Abwarten steckt natürlich auch das Warten als Wahrnehmen. Also wir kennen das alle von dem alten Wort Warte noch, Sternwarte, dann kommt das noch vor. Aber auch der Jäger, der im Hochsitz wartet auf Beute, lauernd wartet auf Beute, alles das steckt auch im Warten drin. Eine erhöhte Form von Wahrnehmung, die nicht meine Alltagswahrnehmung ist. Insofern ist das Warten auch ein Ausnahmezustand, weil es die Wahrnehmung erstens in andere Richtungen steuert und zweitens sogar erhöhen kann.
Das lässt sich auch ganz gut aufrollen von der Etymologie des Wortes, denn das Wort warten kommt aus dem Lateinischen von expectare und das Verb expectare setzt sich zusammen aus spectare, ja, aus sehen und aus dem Präfix ex, also etwas heraussehen. Ja, im Italienischen heißt heute noch warten aspettare, das kommt also von diesem heraussehen, etwas heraussehen oder etwas heraufkommen sehen. Ja, das verbindet übrigens das Nachdenken über das Warten erstaunlicherweise mit der Philosophie dann doch. Insofern das griechische Wort zu expectare theorein heißt und das heißt schauen, also etwas heraufkommen sehen und theorein ist dann das Verbum zu Theorie. Also expectare heißt, dass ich, so wie der Grieche an der Küste saß und auf das Meer sah und seine Theorie entwickelte, er sah etwas am Horizont heraufkommen. Und was da heraufkommt, ist natürlich klar, es ist ein Schiff, das kommt. Und da sieht man dann gleich einen weiteren Aspekt vom Warten, vom Expectare, vom Heraufkommen sehen. Und das ist der Aspekt der Ambivalenz. Denn das Schiff, das da heraufkommt, das am Horizont erscheint, kann natürlich ein Schiff sein, das Waren bringt, also etwas bringt, was ich gebrauche, was ich wünsche. Es kann aber auch ein Schiff sein, das mit Waffen kommt und mich angreift. Expectare heißt dann auf sozusagen mehrere Bedeutungen verteilt, auf etwas gespannt sein, etwas befürchten, aber auch etwas erhoffen. Es heißt, dass etwas bevorsteht und was bevorsteht, das hat sich mir in seinem Charakter noch nicht gezeigt. Warten ist ambivalent, weil es Glück bringen kann und Unglück. Es kann von links oder rechts kommen, es ist unbestimmt und doch schon fixiert. Ich kann im Warten den Aspekt des Hoffens hören, wenn jemand sagt, ein Bauer etwa, der Acker ist zu trocken, ich warte auf Regen. Das ist eine Hoffnung. Gleichzeitig gibt es ein imperativisches Warten, das immer mit Unglück verbunden ist. Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. So haben wir sozusagen auf der einen Seite Warten als Drohung und Warten als Hoffnung.
In dieser Zweiteilung liegt, glaube ich, noch ein weiterer Aspekt von Ambivalenz. Denn einmal ist mit dem Warten ein Erkenntnisgewinn verbunden und auf der anderen Seite ist mit dem Erwarten ein Verlust empfunden. Wenn wir noch einmal in die Philosophiegeschichte schauen, nicht ganz so weit zurück, wie diese altgriechische Exposition nahelegt, sondern nur zu Martin Heidegger. Auch da haben wir letztlich einen positiven Begriff des Wartens im Sinne einer Schau und im Sinne einer Nichtpraxis. Ja? Also das Warten ist eben eine Alltagspraxis, die aber dadurch gekennzeichnet ist, dass sie auch gar nicht praktisch ist, sondern eine Nichtpraxis. Und für Heidegger, darin liegt der Clou dieser Wendung, ist gerade diese Form der Nichtpraxis ein Vorteil. Denn nach ihm sind wir normalerweise durch die Welt benommen, also ein schöner Ausdruck, die Benommenheit durch die Dinge, weil wir permanent damit beschäftigt sind, Dinge zu gebrauchen, uns zu beschäftigen, in Mikrofone zu sprechen, kommen wir niemals zu einer Reflexion auf uns selbst und auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir können nur auf eine Situation, in der wir uns gerade befinden, reflektieren, wenn wir aus dieser heraustreten. Wartezeit ist ein Heraustreten aus bestimmten Situationen und dadurch können wir diese Situation klarer vor Augen treten. Und wir fliehen sozusagen nicht vor der Tätigkeit ins Warten, sondern umgekehrt, wir fliehen eigentlich in die Tätigkeit vor dem Warten. Denn das Warten eröffnet uns so etwas wie die Unheimlichkeit des Daseins, die Angst vor uns selbst, der wir entkommen wollen, indem wir uns in die Tätigkeiten stürzen. Also in der Wartezeit werden wir einerseits auf uns selbst zurückgeworfen und andererseits sehen wir auch die Welt als solche, die wir eigentlich nicht sehen, wenn wir mit ihr tätig umgehen. Denn da sind wir dann eben von den Dingen benommen. Und in dieser Rücknahme liegt für Heidegger ein Erkenntnisgewinn. Andererseits führt es natürlich auch zu einer Vereinzelung, die er, heroischer Nazi, der er ist, natürlich positiv sieht. Aber darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Diese Vereinzelung ist auch etwas Negatives am Warten. Also uns wird es auch nochmal darum gehen, ob es so eine Solidarität der Wartenden geben kann oder ob diese Vereinzelung, dieses Zurückgeworfen eines jeden auf sich selbst irgendwie durchbrochen werden kann.
Diese Hochschätzung des Wartens ist auch insofern interessant, als Nietzsche dazu ja auch einiges gesagt hat. Und das liegt sozusagen im Bereich, dass es aber auch ein Warten können gibt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass das Warten immer abhängig ist von einer Instanz, die sie selber nicht beeinflussen kann. Ich kann sozusagen mein Warten nicht selber beenden, sondern mein Warten wird gesetzt von dem Ereignis oder der Person, auf die ich warte. Und diese, Colombard hat mal gesagt, grobe Abhängigkeit kann ich in gar keiner Weise von mir selber aus unterbrechen.
Und wenn Warten immer ein Warten können ist, dann ist natürlich auch klar, es ist eine Form von Kulturpraxis. Es ist etwas, was man lernen muss. Kinder zum Beispiel, junge Kinder, die können noch nicht warten. Die wollen alles sofort und sie verstehen nicht, dass sie nicht alles sofort haben können. Man muss ihnen das Warten erst beibringen. Und wir sind letztlich, wo immer wir hinkommen, umgeben von einer bestimmten Pädagogik des Wartens, die uns bestimmte Formen des Wartens vorschreibt. Wenn wir in Arztpraxen warten, liegen dort Zeitschriften bereit und uns wird suggeriert, wir sollten in diesen Zeitschriften lesen, um uns das Warten zu verkürzen. Also wir sind, indem wir uns in Warteräumen bewegen, bewegen wir uns in vorstrukturierten Räumen, die für uns das Warten auf eine bestimmte Weise gestalten. Und das Interessante daran ist, dass sie das Warten immer so gestalten, dass das Warten eigentlich nicht mehr auffällt. Also sie füllen diesen Raum mit bestimmten Aktivierungsmöglichkeiten, Aktivitätsmöglichkeiten. Und es soll darum gehen, dass ich nicht merke, dass ich warte. Also die allgemeine Pädagogik des Wartens besteht darin, das Warten nicht merkbar zu machen.
Das zeigt, finde ich, nochmal ganz schön die Ambivalenz, in der wir uns hier bewegen, weil die Minimierung des Wartens natürlich darauf reagiert, dass das Warten unangenehm ist. Und unangenehm ist es, weil es mich tatsächlich bindet. Also wer wartet, ist in gewisser Weise gefesselt, er ist an seinen Platz gefesselt. Er wird eigentlich sein Platz, weil er möglicherweise genau das verfehlt, worauf er wartet, wenn er den Platz verlässt. Auf der anderen Seite ist das Warten eben jenes minimale Einhalten zwischen und zwischen, zwischen zwei Zuständen, in denen der eine Zustand verlassen worden ist, der andere noch nicht eingenommen worden ist und ich sowohl der Situation und dem Ereignis als auch mir selber diesen minimalen Freiraum gebe, zu schauen, wie sich das Ereignis entwickeln wird. Da fällt mir immer wieder sehr schnell einer der wenigen Stellen ein, die ich auswendig kann, nämlich der Anfang von Kafkas Prozess. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau Grubach, die ihm jeden Morgen gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewohnten Neugierde beobachtete, dann aber gleichzeitig befremdet und hungrig läutete er. So ungefähr habe ich das in Erinnerung. Und mir hat immer wunderbar gefallen, wie in diesen Tagesablauf, der ja immer das Erwartete einträgt, morgens um 8 kommt das Frühstück, plötzlich so ein minimaler Spalt sich auftut, das Erwartete tritt nicht ein, das Unerwartete wird ausgelöst. Und in genau diesem Augenblick schaltet Kafka diesen winzigen Augenblick ein, der sagt, K. wartete noch ein Weilchen. Ist ganz unnötig, eigentlich diese kleine Lücke einzuführen, wenn sie nicht genau das bedeutete, zwischen dem Erwarteten und dem Unerwarteten halte ich eine Sekunde ein, um abzuwarten, wie das Unerwartete sich zeigen wird. Und das hält er einen Augenblick aus. Von außen kommt so ein parzenhafter Blick, der ihn schon quasi unter so ein Fatum stellt, unter so ein Urteil. Und dann sozusagen gleichzeitig erschreckt und auf das Erwartete pochend läutet er und das Warten ist beendet. Ja, nach dieser etwas allgemein Einleitung, warum und in welcher Weise wir das Warten als eine Art Rahmen aufspannen, fände ich einen Sprung ganz angenehm, nämlich den Sprung in ein ganz anderes Medium, in einen sehr berühmten Film, der besonders berühmt ist für das Warten, mit dem er beginnt. Der Film heißt Once Upon a Time in the West. Es war einmal in Amerika. Auf Deutsch hieß der Film Spiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone von 1981, der am Anfang eigentlich heißen müsste Spiel mir das Lied vom Warten. Versuchen wir kurz uns zu vergegenwärtigen, wie diese Eingangsszene eigentlich aussieht. Wenn ich das recht erinnere, gibt es 3 düstere, ziemlich gewalttätig aussehende, weil schlecht rasierte Männer, die in so Art amerikanische Gestapo-Mäntel gekleidet sind und in einer Zugstation im Niemandsland des amerikanischen Westens auf einen Zug warten. Zunächst nehmen sie dabei die Zugstation in Besitz und unterbrechen die Kommunikation, wie das ja auch für jeden Horrorfilm unbedingt wichtig ist. Und ab dann wird es unfassbar still. Diese 3 bösen Männer beziehen Posten. Der eine begibt sich auf Aussicht, also das Warten und das Ausschauhalten sind da wieder eins. Die anderen nehmen strategische Stellung ein. Man hört nun fast nichts mehr und die Zeit wird lang. Das, was man hört, hört man allerdings extrem präzise. Ein Wasserrad knarzt vor sich hin. Wassertropfen ploppen auf einen Hut, eine Fliege summt, Ein Hund jault, bisweilen knacken Handgelenke. Es gibt so eine Art Dornröschenschlaf der absehbaren Gewalt, würde ich sagen. Und plötzlich dann wird dieser Kokon der Zeit zerschnitten. Stahl klingt auf Stahl. Man versteht sofort, ein Zug fährt ein. Ein akustisches Zeichen, das erwartete Ereignis wird gleich eintreten. Und sofort ändert sich die ganze Szenerie. Die drei Männer nehmen Haltung an. Sie beziehen ihre Stellung. Unschwer kann man schließen, diese drei bösen Männer warten auf ihr Opfer. Der Zug fährt ein. Waren werden ausgeladen. Der Erwartete scheint zunächst nicht eingetroffen, Charles Bronson als Halbblut. Aber hinter dem Zug, als er dann abgefahren ist, ist dann doch der erwartete Mann zu sehen. Es gibt einen kurzen Dialog, einen Schusswechsel. Die drei Männer sind nicht mehr. Und was sagt uns diese Szene über das Warten?
Wir sehen sehr, sehr viele Symbole des Vergehens von Zeit. Die Fliege, die summt, der Wassertropfen, der immer wieder im gleichen Intervall herunterploppt. All das vergegenwärtigt uns noch einmal, dass das Warten eine Interimszeit ist, in der letztlich nichts passiert. Hinzu kommt, dass das Ganze an einer Eisenbahnstation spielt, also in einem Transitraum. Und jeder Warteraum ist in gewisser Weise ein Transitraum, denn man befindet sich weder in einem Raum, aus dem man kommt, noch in einem anderen Raum, zu dem man eigentlich hin will, sondern in einem Zwischenraum. Also das, was wir zeitlich vom Warten sagen können, dass es eine Interimszeit ist, gilt auch räumlich. Der Warteraum ist ein Schwellenraum.
Warten, das kann man gerade in dieser Öffnungsszene wunderbar sehen, Warten verlangsamt. Ich würde nicht sagen, dass Warten stillsteht, aber sie wird verlangsamt. Es ist ein Vorgang in der Zeit gegen die Zeit. Und das macht das Warten natürlich erstmal von außen gesehen zu einem meditativen Vorgang. Warten ist dem ungleich berühmteren und besser kulturell interpretierten Phänomen des Schlafs sehr ähnlich. Und diese Figuren versinken förmlich in ihren eigenen Schlaf. Ja, also sie schließen die Augen und sind quasi absent. Es gibt bedächtige Bewegungen, die dann aufhören. Und so könnte man denken, dass das Warten dem Schlafen ähnlich ist. Aber in dem Augenblick, wo dieses Zeichen ertönt, werden sofort die Reaktionen deutlich. Das sagt uns, dass in diesem Warten, das wie ein Schlaf aussieht, zugleich eine Anspannung vorhanden ist. Also es gibt so eine Kodierung unterhalb des Wartens, die immer bereit ist, aufzuspringen und auf das Ereignis zu reagieren. Das heißt, das Warten ist eigentlich gar nicht meditativ, sondern sozusagen in so einer oberflächlichen Weise entspannt, darunter aber die ganze Zeit gespannt. Warten ist spannend. Und deswegen ist diese ganze Situation eine spannende Situation, weil wir merken, hier wird auf ein wichtiges Ereignis gespannt. Ja. Zugleich merkt man, dass Warten die Welt ausschließt. Man merkt es einmal dadurch, dass in dieser ganzen Szenerie nicht gesprochen wird. Also Warten ist ein Vorgang, der sich von Kommunikation weitgehend frei macht. Nicht komplett, aber weitgehend. Diese Männer sprechen nicht miteinander. Wer wartet, versinkt in sich, in seine eigene Spannung. Die Wahrnehmung, die jetzt nicht mehr auf die Kommunikation sozusagen fixiert ist, ist auf einmal frei für Periereignisse oder für Paraphänomene. Und die macht der Film auch ganz deutlich, nämlich durch die Akustik. Es sind diese kleinen, minimalen, ganz groß aufgeblasenen Marker, wie dieses Rad oder wie der Tropfen oder wie das Knacken der Finger. Es gibt so eine Art zerlegte Zeit, ein Kokon der Zeit, innerhalb derer mehrere Zeiten gleichzeitig laufen, die sich plötzlich bemerkbar machen dürfen. Unterschiedliche Ereignisse haben ihre unterschiedliche Zeit, die ich für gewöhnlich sozusagen homogenisiere und auf meine Intention richte und ausblende. Und diese ausgeblendeten Minimalereignisse, diese zeitlichen anderen Rhythmen dürfen auf einmal auftauchen. Dann ist mir aufgefallen, dass Warten ganz banal immer Warten auf etwas heißt. Und Warten ist dabei dann auch sehr theatral. Denn jedes Warten macht sozusagen das, was außerhalb des Wartens ist, zu einer Art Bühne. Hier ist die Bühne eine mobile Bühne. Es ist der Zug, der wie so ein Theater vorfährt, aus dem dann sozusagen ausgeladen wird. Es wird enttäuscht. Diese Bühne ist nicht die erwartete Bühne. Dann wird der Zug weggezogen und der eigentlich Erwartete steht dahinter. Der Zug war nicht die Bühne, er war der Vorhang. Also das ist im Letzten genauso im Café, warte ich auf jemand, dann wird das Café zu meiner Bühne. Und dieser theatralische Aspekt liegt dann vielleicht darin, dass ich auf jemanden warte, den ich dann so treffe, dass ich mit ihm Aug in Aug bin. Und ein Treffen Aug in Aug ist natürlich ein Duell. Deswegen ist hier diese Szene, diese Warteszene sozusagen der Inbegriff des Wartens, weil diese Szene im Duell endet. Und vielleicht umarmen wir uns, wenn wir jemanden treffen, deshalb, weil wir mit ihm den Pakt haben, das Duell zu vermeiden. Wir sehen ihn Aug in Aug und freuen uns darüber, dass die Gewalttat dieses Treffens vermieden worden ist und umgewandelt wird sozusagen in einen Akt der Freundschaft. Wir umarmen uns und dann sozusagen ist das Warten überführt in die nächste Form des sozialen kommunikativen Miteinanders oder wie auch immer man das nennen soll. Sicher kann jeder Raum zu einem Warteraum werden. Sitze ich in einem normalen Raum und warte auf ein Telefonat, dann wird dieser normale Raum ein Warteraum. Aber es gibt überall spezielle Räume, die uns das Warten sozusagen erlauben oder die uns das Warten gebieten. Das kann sein die Posthalle vor dem Schalter oder das kann der Hauptbahnhof oder der Flughafen sein, aber auch die mobilen Warteräume wie das Auto oder die Bahn, überall wo sozusagen Zwischenstationen zurückgelegt werden, gibt es diese Räume des Wartens. Jetzt habe ich aber einmal eine Beschreibung eines ganz speziellen Warteraums mitgebracht. Und auch das ist eine Beschreibung aus Kafkas Roman Der Prozess, und zwar aus dem dritten Kapitel. Josef K. ist aufgefordert worden, sich vor Gericht zu äußern. Und im zweiten Kapitel hat er das tatsächlich getan. Wie immer bei Kafka ist das eingehüllt in unvorstellbar schäbige Versetzungen des Gerichts in die Peripherien der Stadt. Es gibt ein großes Mietshaus und dann gibt es einen Hinterhof und noch einen Hinterhof und Kinder nerven Josef K. und hier wird gelebt und geschlafen. Plötzlich tun sich Türen auf, man sieht Kranke und man sieht Menschen waschen und kochen. Und so geht es von Stock zu Stock weiter, bis im fünften Stock sich die Tür auftut und ein riesiger Versammlungssaal da ist und es ist unfassbar voll und auch dieses Gericht und der Prozess ist wahnsinnig schäbig. Da spielen sich erotische Kleinexzesse ab und verschwindet unter großem Skandal, um eine Woche später zurückzukehren. Plötzlich ist aber dieser Saal ganz leer. Er findet einen Gerichtsdiener, der ihn über eine kleine geschwungene Hintertreppe auf den Dachboden führt. Und auf diesem Dachboden sind die Gerichtskanzleien angesiedelt. Sozusagen der mieseste Ort, den man für das autoritäre Gericht finden kann. Und diesen Dachboden beschreibt Kafka jetzt folgendermaßen. Man nimmt überhaupt keine Rücksicht, sagte der Gerichtsdiener. Sehen Sie nur hier das Wartezimmer. Es war ein langer Gang, von dem aus roh gezimmerte Türen zu den einzelnen Abteilungen des Dachbodens führten. Obwohl kein unmittelbarer Lichtzutritt bestand, war es doch nicht vollständig dunkel, denn manche Abteilungen hatten gegen den Gang zu statt einheitlicher Bretterwände bloße, allerdings bis zur Decke reichende Holzgitter, durch die einiges Licht drang und durch die man auch einzelne Beamte sehen konnte, wie sie an Tischen schrieben oder geradezu am Gitter standen und durch die Lücken die Leute auf dem Gang beobachteten. Es waren, wahrscheinlich weil Sonntag war, nur wenig Leute auf dem Gang. Sie machten einen sehr bescheidenen Eindruck. In fast regelmäßigen Entfernungen voneinander saßen sie auf den zwei Reihen langer Holzbänke, die zu beiden Seiten des Ganges angebracht waren. Alle waren vernachlässigt angezogen, obwohl die meisten nach dem Gesichtsausdruck, der Haltung, der Barttracht und vielen kaum sicherzustellenden kleinen Einzelheiten den höheren Klassen angehörten. Da keine Kleiderhaken vorhanden waren, hatten sie die Hüte, wahrscheinlich einer dem Beispiel des anderen folgend, unter die Bank gestellt. Als die, welche zunächst der Tür saßen, K. und den Gerichtsdiener erblickten, erhoben sie sich zum Gruß. Da das die Folgenden sahen, glaubten sie auch grüßen zu müssen, so dass alle beim Vorbeigehen der beiden sich erhoben. Sie standen niemals aufrecht, der Rücken war geneigt, die Knie geknickt, sie standen wie Straßenbettler. K. wartete auf den ein wenig hinter ihm gehenden Gerichtsdiener und sagte, wie gedemütigt die sein müssen. Ja, sagte der Gerichtsdiener, es sind Angeklagte, alle, die Sie hier sehen, sind Angeklagte. Wirklich, sagte K., dann sind es ja meine Kollegen. Und er wandte sich an den Nächsten, einen großen, schlanken, schon fast grauhaarigen Mann. Worauf warten Sie hier? Fragte K. höflich. Die unerwartete Ansprache aber machte den Mann verwirrt, was umso peinlicher aussah, da es sich offenbar um einen welterfahrenen Menschen handelte, der anderswo gewiss sich zu beherrschen verstand und die Überlegenheit, die er sich über viele erworben hatte, nicht leicht aufgab. Hier aber wusste er auf eine so einfache Frage nicht zu antworten und sah auf die anderen hin, als seien sie verpflichtet, ihm zu helfen und als könne niemand von ihm eine Antwort verlangen, wenn diese Hilfe ausbliebe. Da trat der Gerichtsdiener hinzu und sagte, um den Mann zu beruhigen und aufzumuntern, »Der Herr hier fragt ja nur, worauf Sie warten. Antworten Sie doch!« Die ihm wahrscheinlich bekannte Stimme des Gerichtsdieners wirkte besser. »Ich warte«, begann er und stockte.
Ja, man sieht wieder in diesem Kafka-Zitat sehr schön, dass es einen gewissen Terror des Wartens gibt, aber auch, dass man so lange warten kann, dass man vergessen hat, worauf man eigentlich wartet. Es gibt auch einen schönen Satz von Tom Waits, der hat mal gesagt, ich habe 20 Jahre lang der Welt auf die Schulter getippt und als sie sich endlich zu mir umgedreht hat, da habe ich vergessen, was ich ihr eigentlich sagen wollte. Also es ist ganz eindeutig so, man kann zu lange warten. Und es ist genauso oft als die Lehre der zentralen Parabel aus dem Prozess, nämlich vor dem Gesetz, gesagt worden, dass die Lehre darin besteht, dieser Mann wartet zu lange. Die Größenverhältnisse haben sich beträchtlich verschoben zwischen ihm und dem Türhüter, heißt es dann. Er wurde immer kleiner. Hat er also zu lange gewartet? Hat er vergessen, worauf er eigentlich gewartet hat? Und wird deswegen das Tor für ihn geschlossen? Das ist natürlich in Bezug auf das Warten und in Bezug auf Kafka eine sehr, sehr wichtige Frage. Man kann aber auch dieses Zitat, das du eben vorgelesen hast, noch mit einem weiteren von Kafka konfrontieren. Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Hause gehst, bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders. Verzückt wird sie sich vor dir winden. Auch hier sieht es so aus, als wäre das Ziel des Wartens verloren gegangen. Und in der Tat, es ist verloren gegangen. Hier aber wird es ins Positive gewendet. Wenn Kafka sagt, nicht einmal mehr warten, meint er eigentlich, man muss das Warten radikalisieren. Und man radikalisiert das Warten dadurch, dass man die Erwartung aus dem Warten herausstreicht. Also den Zweck des Wartens, nämlich das Warten zu beenden, wie wir ganz am Anfang gesagt haben. Und erst, wenn man das tut, wenn man also nicht mehr wartet, damit das Warten ein Ende hat, dann erscheint so etwas wie das reine Warten, was dann eine eigene Qualität haben kann. Denn erst dann ist das Warten nicht mehr dadurch definiert, dass es irgendwann beendbar ist. Und in Vor dem Gesetz ist das genau das, was der Türhüter zu K. sagt. Du kannst durch dieses Tor gehen, aber hinter mir kommen noch viele, viele andere Türhüter und noch einer und noch einer und noch einer. Und es wird niemals ein Ende haben. Und in dem Augenblick, in dem das Warten nie mehr ein Ende hat, gibt es auch keine Erwartung mehr. Und das ganze Leben wird letztlich zu einem Warteprozess, der kein Ende hat. Also wir warten alle auf ein Ereignis, das niemals eintritt. Am Ende tritt ein Ereignis ein, das Tor wird geschlossen, der Tod kommt. Also wir warten in gewisser Weise natürlich alle auf den Tod, aber der Tod ist genauso ein Nichtereignis, wie das Warten auch ein Ereignis ist. Beziehungsweise der Tod führt in nichts anderes als die ewige Nichtereignishaftigkeit. Das heißt, er ist auch in gewisser Weise gar kein Ereignis. Also wir haben es eigentlich nur noch mit Warteprozessen zu tun, die infinit sind. Wir befinden uns alle in endlosen Warteprozessen und warten alle auf Ereignisse, die das Warten beenden, aber diese Ereignisse treten in gewisser Weise nie ein. Vielleicht kann man Kafka, der diese Unheimlichkeit, diese existenzielle Unheimlichkeit des Wartens ja sehr, sehr stark betont, noch einmal konfrontieren mit einem weiteren Film, nämlich Shining von Stanley Kubrick. Auch da geht es sehr stark um die Unheimlichkeit des Wartens. Jack, ein Autor, zieht mit seiner Familie in ein leeres Hotel, wird dort angestellt, um dieses Hotel im Winter zu bewachen, in Gang zu halten. Gleichzeitig will er dort seinen lang erwarteten Roman endlich fertig schreiben. Er hat das schon viel zu lange aufgeschoben und denkt, in dieser Einsamkeit und Stille wird er das schon schaffen. Daher richtet er sich seinen Schreibtisch in der großen leeren Hotellobby ein. Und jetzt wartet er. Er wartet auf Inspiration. In gewisser Weise kommt diese Inspiration, in gewisser Weise kommt sie auch nicht. Was er im Verlaufe des Films dann erstmal tut, ist, repetitive Handlungsmuster zu entwickeln. Er wirft einen Gummiball immer wieder gegen die Wand, der Ball springt auf den Boden auf, dann hat er ihn wieder in der Hand, dann beginnt das Gleiche von Neuem. Das zeigt sehr eindeutig, dass wir uns im Warten in eine spezifische Welt hineinbegeben und das ist die Welt des Ticks. Ich glaube, jeder kennt das, der selber Wartender schon mal andere Wartende beobachtet hat. Der eine fängt an, rhythmisch zu blinzeln, der andere klopft ständig mit den Fingern oder schaukelt den Oberkörper vor und zurück. Wir entwickeln in dieser leeren Wartezeit so etwas wie automatische Motoriken. Ja? Man kann sagen, so inkorporierte Riten. Der Körper macht sich in gewisser Weise selbstständig, er wird zu einem Automaten. Und das ist genau die Welt des Ticks. Was in dem Film von Kubrick weiter passiert, ist, dass man diesen Jack, gespielt von Jack Nicholson, fleißig tippen hört. Seine Frau ist zufrieden, es geht offensichtlich voran. Irgendwann aber betritt sie diese Hotellobby, geht zu der Schreibmaschine, holt ein Stoß Papier heraus. Er hat mittlerweile schon hunderte von Seiten vollgeschrieben. Sie blickt auf diese Seiten und auf jeder Seite steht immer nur derselbe Satz. All work and no play makes Jack a dull boy. Nur Arbeit und kein Spaß macht Jack zu einem gelangweilten Jungen. Jack wird verrückt und beginnt, seine Familie abzuschlachten oder will zumindest seine Familie abschlachten. Also auch hier haben wir diese unheimliche Drift, diese unheimliche psychische Drift, die es im Warten gibt, hin zu einem verrückten Verhalten, eine Form der Verwandlung, der personalen Verwandlung, hin zu einem Monster.
Ja, diese Szene bei Kubrick und das lange Zitat bei Kafka würde ich gerne nochmal in eine Beziehung bringen, auch wenn es schwierig ist. Und ich würde das versuchen über dieses Motiv der Halle, das du angeführt hattest. Das heißt, auch die Hotelhalle ist sozusagen ein Transitionsraum, der mich zwischen zwei Zuständen hält und darüber ungeheuer wird. Und da kann man sich dann nochmal fragen, wie sozusagen erzeugen Warteräume das Gefühl des Ungeheuren? Und ich glaube, man kann das auf dem Hintergrund etwa von der kleinen Poetik des Raums von Bachelard so ein bisschen in den Blick bekommen, indem man sich klar macht, wie du das ja auch schon getan hast, was das Gegenteil zum Warteraum ist. Und das Gegenteil zum Warteraum ist der Raum zu Hause, der heimische Raum. Und Bachelard bestimmt diesen heimischen Raum als ein Raum vor allem der Kindheit und der Geborgenheit, ein Raum, der mich förmlich ummantelt und mir dadurch eine Art Identität ermöglicht und diese Identität aus den Räumen, die ich täglich bespiele, zieht. Das heißt, der Geruch der Schränke, die Ordnung der Dinge, auch die Gewohnheit, und da steckt Wohnen ja auch in Gewohnheit, die Gewohnheit des Umgangs mit der Ordnung des gewohnten Raums schenkt mir meine Identität. Das ist ein fast romantisches Konzept von kindlicher Geborgenheit oder ein Konzept von Proust. Das ist ein Konzept der Behütung. Der Raum wird als Nest verstanden, als Rückzug, mein Platz, Nahrung, Wärme, all das macht das Haus aus und das Heim. Hier fühle ich mich heimisch und das ist mir heimlich. Unheimlich dagegen ist der Warteraum, weil er all diese Konstituenzien des identitätsstiftenden Raums aufgibt. Eine große Halle ist sozusagen nur ein Verteiler, ein Verteilungsapparat, der mich in unterschiedliche Richtungen weiterschickt, um am Ende dieser Richtung irgendwo anzukommen. Ein reiner Transitbahnhof. Das heißt auch, hier herrscht nicht der Rückzug wie bei Bachelard, sondern der Durchzug. Ja, also Warteräume sind oft dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei Ausgänge haben und sozusagen der Wind durchpfeift. Und das war bei Kafkas Dachbodengeschoss schon ganz genau so. Man kam über eine Wendeltreppe hinauf, der Gang war offen und zur anderen Seite gibt es wiederum keine Tür, sondern verschwindet dann nach rechts am Ende Josef K. sozusagen über eine offene Stelle aus diesem offenen Gefängnis. Aus diesem offenen Gefängnis.
Ich glaube, dass der Warteraum uns alles nimmt, aber uns nichts gibt. Wenn wir in eine Arztpraxis kommen, dann müssen wir zuerst zu einem Pult. Dort steht jemand, der verlangt von uns unsere Krankenkassenkarte, dann müssen wir, wenn wir da zum ersten Mal sind, erstmal unglaublich viele Einverständniserklärungen unterschreiben. Wir müssen unsere Identität feststellen lassen. Erst dann dürfen wir uns überhaupt setzen und warten. Also bevor wir überhaupt warten dürfen, obwohl warten so schrecklich ist, müssen wir alles von uns preisgeben. Aber es kommt letztlich nichts zurück. Also wir sehen hier sehr stark, dass der Warteraum ein Raum ist, der extrem mit Macht besetzt ist. Und nicht nur der Warteraum im Konkreten, sondern Warten generell ist sehr, sehr stark mit Macht besetzt. Wenn es um Warten geht, gibt es immer jemanden, der wartet, und es gibt jemanden, der warten lässt. Der warten lässt, ist der Mächtige. Und zwar gerade deswegen, weil er warten lassen kann. Auch Kafka beschreibt ja nicht umsonst den Raum, in den K. will, als Schloss oder als Gesetz. Das Gesetz und das Schloss, das sind auch Orte der Macht. Orte der Macht generieren immer Vorräume vor ihren eigentlichen Orten, weil sie natürlich den Zugang zur Macht kontrollieren müssen.
Genau, weil das ist in dem Kafka-Zitat ja dann auch sozusagen mehrere Richtungen ganz deutlich geworden. Also zum einen dadurch, dass gesagt wird, offensichtlich hat es sich hier um höhere Klassen gehandelt, die aber erniedrigt worden sind. Ja, also es gibt kein Auge in Auge mit dem Erwarteten, sondern in dem Augenblick dann, wenn das Warten eingeschaltet wird, schon ein asymmetrisches Verhältnis, das sozusagen in eine Machtposition, in eine Ohnmachtposition unterteilt. Das wird dann bei Kafka gleichzeitig körperlich durchgespielt. In dem Augenblick, wo sie aufstehen, sozusagen als vorauslaufende Unterwerfung unter den, der kommt, der ja höher sein könnte, ja, und möglicherweise mit denen zu tun haben könnte, auf die ich warten muss, sind die Körper gebeugt. Also sie stoßen oben an die Decken an, um sich herunterbeugen zu müssen. Sie sind aufgerichtet und gebeugt zugleich. Und gleichzeitig wird dann jemand angesprochen, der nach einer Sozialität sucht, nach einem sozialen Halt. Die anderen sollen ihm helfen zu reden und selber plötzlich nicht mehr reden kann. Wir haben sozusagen den Raum als einen Verschlag und die Sprache als eine verschlagene Sprache. Die Sprache wird genau dadurch unterbrochen, dass sie an jemanden gerichtet wird, weil der, an den sie gerichtet wird, eigentlich gar nicht bei sich ist. Wer wartet, ist sozusagen zeitlich sich immer voraus. Also er denkt an das Ereignis, das eintreten wird, und durch dieses Ereignis, das eintreten getreten wird, ist er so gebunden, dass er in der Gegenwart gar nicht existiert. Er ist sozusagen außer sich. Und genau das passiert hier. Er wird quasi aus seinem Schlaf geweckt und ist so außer sich, dass er nur sagen kann, ich warte, begann er und stockte. Also schon ist das Warten wieder abgebrochen.
Und das Fatale ist natürlich, dass er nicht nur außer sich ist, sondern er ist deswegen auch nicht bei den anderen. Man könnte ja sagen, wenn er außer sich ist, ist er zumindest bei den anderen. Das ist er aber auch nicht. Auch da befindet er sich in einem Zwischenzustand zwischen einem sozialen Wesen und einem vereinzelten Wesen und er ist weder das eine noch das andere richtig, sondern er ist auch da sozusagen ein Schwellenwesen. Und das macht es natürlich nur noch schlimmer, weil es eben verhindert, dass sich eine Solidarität der Wartenden ergibt. Wenn ich warte, nehme ich die anderen Wartenden eher als Konkurrenten wahr. Sie könnten ja vor mir drankommen und mir sozusagen meinen Platz streitig machen als derjenige, der zuerst jetzt in das Zimmer will. Das heißt, Warten und die Architektur von Warteräumen vereinzeln eher, als dass sie so einen Solidaritätseffekt hervorrufen. Es wird parzelliert, es wird separiert, es wird Konkurrenz geschürt, sodass das Warten eben etwas ist, was mich im schlechten Sinne auf mich selbst zurückwirft und nicht im guten, heroischen Sinne, wie Heidegger das wollte.
Es ist eine Art unfreiwillige Vergesellschaftung. Ich bin sozusagen in die Öffentlichkeit getrieben, ohne selber Teil der Öffentlichkeit sein zu können. Ich werde gleichzeitig in mich verpuppt und doch ausgesetzt. Ich erlebe den Blick von außen als Kontrolle und bin doch selber gar nicht Teil dieser Kontrolle, weil ich mich schon einer anderen Kontrolle unterworfen habe. So eine Art Zwangsspiel von allen Seiten. Das gibt es lediglich als Möglichkeit, dass auf bestimmten Warteämtern Menschen sich dann unterhalten, wenn sie dieselben Interessen haben, also etwa in Veterinärstationen, dass Menschen sich über Tiere unterhalten, zumal das Warten ja auch jederzeit unterbrochen werden kann. Es ist ja so wie bei Pavlov, jeden Augenblick kann der Gong ertönen, das Wasser läuft mir im Munde zusammen und wird zum Speichel, den der Arzt untersucht. Ich bin also ständig sozusagen gezwungen, nicht bei mir zu sein und auch nicht beim anderen zu sein. Unterhalte ich mich, kann ich mich nur so unterhalten, dass die Unterhaltung eigentlich jederzeit unterbrochen werden kann. Und genauso meine Lektüren werden immer Lektüren sein, die jederzeit abgebrochen werden können. Deswegen auch diese Ticks, von denen du gesprochen hast. Man nimmt Journale auf, man legt sie weg. Man hat fast das Gefühl, dass diese ganzen Wochenzeitschriften vom Spiegel bis zum Stern nur für Wartesäle da sind, weil diese Texte permanent unterbrochen werden können, weil sie keinen Anfang und kein Ende und keine Notwendigkeit haben. Komplett sinnlose Texte, die ich jederzeit sozusagen zerstückeln kann, ohne mich weiter mit ihnen beschäftigen zu müssen. Das ist mit einem riesigen historischen Sprung insofern ganz interessant, als ich gerade wieder relativ viel Dostojewski lese und gerade den Idioten noch einmal gelesen habe und da dann auch offensichtlich ist das Warten immer ein Eingangsphänomen, auch bei Romanen, vielleicht nicht zufällig. Im zweiten Kapitel vom ersten Buch, der Fürst Myschkin den General Jepanschin aufsucht, um mit dessen Frau, mit der er ganz entfernt verwandt ist, Kontakt aufzunehmen. Myschkin kommt aus der Schweiz. Und dieser junge Mann setzt sich also nicht in das Empfangszimmer, sondern in das Vorzimmer zum Empfangszimmer zum General, nämlich direkt zum Anmeldediener selber, der ihn immer die ganze Zeit weiterschieben will, aber dann von der freundlichen Neutralität dieses Besuchers, der ganz ungezwungen auch jede soziale Hierarchie in der Kommunikation missachtet, gefangen lässt und ihn dann in seinem Zimmer sozusagen sein neues Heim gibt. Und der Myschkin erzählt ihm von der Schweiz und von dem Wetter in der Schweiz und erzählt ihm von einer Hinrichtung in Lyon und er tut das so unglaublich, dass der Diener ihm selbst erlaubt, was am Anfang komplett verboten war, Fauxpas zu rauchen, was allerdings nicht eingelöst werden wird. Kurz, der Myschkin löst diese sozialen Hierarchien auf, indem er erzählt. Das Reden selber wird eine Möglichkeit, das Ende sozusagen herauszuzögern und das Warten selber zu enthierarchisieren. Das aber bringt uns dann zu der letzten Frage, nämlich zu der Frage, nachdem wir doch das Warten sehr stark immer auf diese autoritäre Fixierung auch mit Kafka haben hinzulaufen lassen, sozusagen auf das Schloss und auf das Gericht, gibt es auch eine Möglichkeit, das Warten umzukehren oder umzuwerten. Und da habe ich jetzt von mir aus als quasi letzten Text einen Text von Ernst Jünger mitgebracht, der in dem Band Graffiti von 1960 abgedruckt ist, und er heißt Am Schalter. Man darf auch wissen, ich erinnere mich, dass Sartre einmal gesagt hat, wenn man ein unfassbar langes Leben führen wolle, dann solle man sich in die Warteschlange in der Post anstellen. Also Am Schalter anstellen heißt das Leben lang machen. Jünger schreibt über diese Szenerie am Schalter: Hier wird die tote Zeit am deutlichsten. Wir warten auf die Abfertigung derer, die vor uns stehen. Die herrschende Stimmung ist die der Langeweile, aber auch des Gerichts. Die Abgefertigten schweben wie nach der Absolution davon. Innerhalb der Totenzeit wird das Verhältnis der Menschen zueinander mechanisch. Jeder von ihnen betrachtet den Vordermann als einen Widerstand, der ihn vom Ziele trennt. Hierauf begründet sich die unmenschliche Stimmung solcher Orte. Sie führt zu mörderischen Wünschen, möchten sich alle anderen in Luft auflösen, nicht mehr vorhanden sein. Worauf kommt es in dieser Lage an? Wohl darauf, dass die tote Zeit in Lebende verwandelt wird. Wir müssen erfassen, dass sich in einer solchen Wartezeit zugleich geschenkte Zeit verbirgt. Das wahre Ziel liegt nicht am Schalter, nicht in den flüchtigen Geschäften, die dort verhandelt werden. Es liegt in unserem Innern. Wir werden also die tote Zeit befruchten, indem wir in uns hineinsteigen, sei es in die Erinnerungen, in die Meditation oder das Gebet. Dann wächst uns Leben zu. Die Zeit wird uns nicht lang, wir rücken, ohne dass wir es bemerken, vor. Wir werden zugleich wahrnehmen, dass sich auch jene, die mit uns warten, zu verändern scheinen, als würden sie aus unserem Innersten erwärmt. Sie werden wiederum in Menschen zurückverwandelt, nachdem wir uns so weit verloren hatten, dass wir sie als lästige Gegenstände betrachteten. Sie fühlen und erwidern das. Es fällt ein Scherzwort, alle lachen und niemand weiß, was vorgegangen ist. Soweit Ernst Jünger.
Wir haben mit diesen beiden Möglichkeiten gleich zwei Möglichkeiten, der Wartezeit die Macht zu nehmen und dadurch dem Warten sein Recht zu geben. Die Menschen verinnerlichen sich, indem sie sich sozusagen gemeinsam auf ihr Inneres wenden, entsteht aber trotzdem auch ein äußerer Zusammenschluss. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir den Idioten, der gar kein Inneres besitzt. Ja? Dadurch ist er der Erzähler schlechthin. Denn es sprudelt nur so aus ihm heraus. Er hat letztlich keine Innen-Außengrenze. Deswegen ist er ja auch der Idiot. Und deswegen ist er auch sozial nicht positionierbar und muss diese ganzen sozialen Stratifikationen auch nicht erfüllen, weil er ja gar nicht fixierbar ist. Der Mann ohne Innenleben, heiliger und nahe gleichzeitig. Bei Jünger ist es genau der umgekehrte Weg. Möglicherweise führt der aber auch zu dem Ziel, der Wartezeit ein eigenes Recht zu geben.
Ganz interessant ist, dass beide eigentlich so ein Konzept von Kontaktrevolte haben. Also es gibt offensichtlich andere Formen der Solidarisierung oder der Kommunikation als jetzt die sprachlichen, die Möglichkeit besitzen, das aggressive Potenzial vom Warten aufzulösen. Ja, und Jünger siedelt das an in inneren Meditationsformen. Ich finde, er macht das sehr schön, aber es bleibt natürlich die Frage, wir hatten das ja ganz am Anfang auch bei Spiel mir das Lied vom Tod gesehen, ist diese Meditation nicht möglicherweise so eine Art Scheinmeditation und darunter dann doch gespannt auf etwas, was dann kommen wird? Wie sollte diese Freiheit, dieser große innere Raum entstehen? Ja? Während Dostojewski auf die Kraft der enthierarchisierten freien Rede setzt, ja, die diesen unglücklichen Augenblick durch einen Überfluss an Sprache und an überflüssiger Sprache sozusagen kontaminiert und dadurch entgrenzt. Es wäre natürlich auch zu überlegen, ob nicht das Warten selber sozusagen Wartezyklen kennt. Und diese Wartezyklen etwa ähnlich gedacht werden müssen wie innere Widerstände, auf die Jünger ja auch eingeht. Das heißt, dass meine Warte Option immer wieder sozusagen auf eine Barriere trifft. Sie staut und sich verwandelt. Und jeder kennt das aus dem Zug. Wir sind gestern mit dem Zug hierher gefahren. Wir mussten sehr lange stehen. Und es gibt einen ersten Augenblick, der wie bei Kafka funktioniert. Man wartet einen Augenblick, ob der Zug sich wieder in Bewegung setzt. Man wartet einen Augenblick, ob es eine Durchsage gibt. Es wird der Situation ein kleiner Raum gewährt. Wird dieser erste Zeitabschnitt missachtet, beginnt sich sozusagen das Warten zu stauen und der nächste Block wird eine Aggression sein. Ein neuer Widerstand baut sich auf, der höher ist als der erste und der wird so hoch sein, dass die Aggressivität ausbricht. Menschen stehen in Zügen und werden aggressiv. Und der nächste Schritt aber könnte sein, dass es ein Warten gibt, das so lange warten muss, dass es versteht, dass es aufhören muss, das Warten beenden zu wollen. In dem Augenblick wird, und das kennt auch jeder aus Zügen, plötzlich heißt es, sie werden die ganze Nacht in diesem Zug zubringen müssen, eine Art Solidarität der Ausgeliefertheit entstehen und das wird ein Fest sein. Und plötzlich wird aus dem Warten, das permanent Zukunft produziert hat, ich will weiter, ich will an mein Ziel, eine Art Rückfluss der Zeit werden und es wird eine Gegenwart entstehen. Vielleicht wäre das sozusagen ein Modell, das Warten umzubauen, indem man es immer sozusagen von seiner katastrophischsten Seite bereits ausdenkt.
Wir müssen lernen, dass wir diesen Druck, der sich im Warten aufbaut, dass der sich nur aufbaut, wenn wir etwas erwarten, also wenn wir auf ein Ereignis warten, das das Warten beenden soll. Wenn wir das nicht mehr tun, sondern in gewisser Weise nur noch warten, ohne das Warten beenden zu wollen, indem wir auf das Ziel des Wartens warten, dann warten wir richtig.
Warten Teil 1. Warten alltäglich. Spoken Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Aufnahme Andrea Gress. Continuity Stefan Wulfhorst. Mischung, Regie und Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018.